Gast aus 307. Stories aus dem privaten Wohnzimmer von Daniel Stock und seinen Freunden.
Auch für diesen zweiten Wow-related Podcast darf ich die Gastmoderation bei Der Gast aus 307 übernehmen. Während Daniel hier am Wow-Festival an diesem Wochenende vor Weihnachten 2023 in Meierhofen noch mit Speakern und Influencern live auf der Bühne spricht. Mein Name ist Isabella Burtscher und ich fange Wow-Live-Moments ein, wenn unsere Speaker, Sponsoren, Creator direkt von der Bühne gehen und zu mir ins Podcast-Studio hereingeschneit kommen. Voller Euphorie, voller Optimismus und voller Hochachtung für den Wow-Gedanken Connect, Create, Celebrate sowie für Meierhofen und ganz Tirol. Den Anfang dieser Podcast-Folge macht Dennis Wissbar. Er ist heute Speaker und zugleich einer der Hauptsponsoren dieses Festivals. Dennis, ein waschechter Berliner, hat die Dennis Wissbar Bauholding gegründet und kümmert sich um alle Anliegen rund ums Bauen in der deutschen Metropole. Was klein begonnen hat, ist heute eine der führenden Bauentwicklungs-, Unternehmensbeteiligungs- und Immobilienverwaltungsgesellschaften im Großraum Berlin und die ist alles außergewöhnlich. Und außergewöhnlich auch seine Sponsoring-Idee, nämlich 20 Euro von jedem verkauften Wow-Ticket an Pink Ribbon Österreich zu spenden. Mehr dazu hören Sie in einem Interview mit Uschi Fellner. Doch was macht nun seinen Erfolg und seine Führungsvision aus? Viel Vergnügen nun mit dem Gespräch mit Dennis Wissbar. Dennis Wissbar, herzlich willkommen im Podcast-Studio. Du bist einer der Hauptsponsoren vom We Are One Festival. Was hat denn dich an dem Gedanken so inspiriert, dass du da als Hauptsponsor aufgetreten bist?
Einerseits natürlich der Daniel, der inspiriert uns ja alle immer sehr mit allen möglichen Sachen, aber hauptsächlich, weil ich immer sehr viel für Jugend und den Nachwuchs übrig habe und daher war mir das sehr wichtig, uns oder euch hier zu unterstützen. Mhm. Ja.
Jetzt ist ja eines der Wow-Gedanken ja auch das Verbinden der Generationen. Dein Unternehmergeist aus der Generation X, würde ich sagen, was würdest du jemandem, der jetzt Jungunternehmer ist, aus der Generation Z empfehlen, beziehungsweise was verbindet den Unternehmergeist der Generation X mit jenem der Generation Z?
Durchhaltevermögen, das ist, glaube ich, das, was verbindet. Alles andere ist wahrscheinlich auch neuer, als es früher gewesen ist. Also mein Unternehmen wurde mir ja nicht übertragen, sondern wurde von mir selbst gegründet. Also mein Papa war LKW-Fahrer, meine Mama Lohnbuchhalterin. Deswegen meine ich, jedes Jahrzehnt hat sicherlich einen anderen Aspekt da drin, wie man sein Unternehmen führt, gründet oder sonst hier. Und deswegen meine ich einfach diese Durchhaltevermögen, diese Vision, die man hat, das ist das, was von früher zu heute auch verbindet. Und lasst euch einfach nicht unterkriegen. Es werden eine Menge Steine euch im Weg gelegt werden über die Zeit und ja, mein Rat.
Hast du den Eindruck, dass die jüngere Generation, sagen wir mal so die unter 25-Jährigen, dass die mit dem Durchhaltevermögen denn wirklich tapfer genug und tough genug sind? Was ist denn so dein persönlicher Eindruck?
Also ich möchte ja niemandem zu nahe treten. Da können ja die heutige Generation kann ja gar nichts dafür. Ne? Also die sind, denke ich mal, da reingewachsen und denen wurde es so mitgegeben. Also ich bin der Meinung, dass es unserer Gesellschaft heutzutage viel zu gut geht in speziellen Sachen und daher wahrscheinlich auch der Druck fehlt, den jeder selbst hat, um irgendwas zu machen. Und wie wir alle wissen, den Druck, den man von unseren Eltern bekommt, das war bei mir früher auch nicht anders, da macht man genau das Gegenteil. Also einfach, man muss sich selbst führen und also in sich fühlen und einfach selbst für sich entscheiden. Aber heutzutage gibt es halt so viele Eindrücke für die jungen Leute, dass man eben halt zu sehr hin und her gerissen ist in den Sachen. Funktioniert das nicht? Funktioniert, mache ich das? Mache ich dann was anderes? Aber eben halt nur diese spezielle eine Sache so durchzuziehen, ist heutzutage, das ist kein Vorwurf an die Jugend, also ist eher so eine Schwierigkeit, denen ja an die Wiege gelegt wurde von uns selbst oder von unseren Eltern.
Wie holst denn du junge Mitarbeiter aus dem sogenannten Standby-Modus heraus, also quasi aus dem Pflichterfüllen, aber vielleicht nicht ins eigene Handeln kommen? Wie holst du die raus in deinem Unternehmen?
Für mich ist schon seit Jahren sehr, sehr wichtig, dass wir eine Familie sind. Also für mich ist ein Unternehmen eine Familie und deswegen mache ich auch sehr viele Team-Events mit denen, wo ich auch noch selber dann teilnehme. Bei speziellen Sachen funktioniert es halt nicht mehr. Da habe ich mir extra jemanden dafür geholt, der mit den Leuten ein bisschen Sachen macht, Polen geht, irgendwelche anderen Sachen. Aber bei uns gibt es halt im Jahr so eine Reise nach Mallorca, wo ich alle einlade, 4 Tage, 5 Tage miteinander Spaß haben, Party machen, um eben halt auch dieses Gefühl der Zusammengehörigkeit zu bekommen und auch dieses Gefühl zu geben, ne? Dass man immer ein Ohr offen hat für die Menschen. Das heißt, ich erkenne zum Beispiel bei mir im Unternehmen Leuten, merke ich es an, wenn es denen nicht gut geht. Also du musst ja eine Gabe haben als Unternehmer, ist ja nicht nur ein Unternehmen zu führen, sondern so eine soziale Ader haben, eine Dingsader. Davon gibt es ganz, ganz viel, wenige, die sowas überhaupt können. Ich gehöre, ohne mich nach vorne oder in den Vordergrund zu spielen, wahrscheinlich wirklich dazu, die das alles können. Also vom Geschäftlichen her bis zum Dings und auch zu erkennen, hat ja gerade ein Problem. Die wissen ganz genau, die können zu mir kommen, wenn sie Probleme haben. Und letztendlich hat jeder Mensch Probleme, jeder auf einer anderen Art. Ja, bei mir gibt es halt so eine Probleme, bei den anderen Leuten gibt es halt ein Geldproblem in der Familie, irgendjemand ist krank oder irgendwelche anderen Sachen. Aber eben halt das Gefühl, den Menschen zu geben, pass mal auf, ihr habt eine Anlaufstation, mit denen ihr auch darüber reden könnt. Das ist vielen Menschen auch sehr, sehr wichtig. Und da ist Geld wahrscheinlich meistens, obwohl das ja mittlerweile auch schon so eine Sache ist, eigentlich nebensächlich. Ne? Mhm. Sondern diese Geborgenheit auch im Unternehmen zu haben, dass man sich sicher fühlt und auch denen eine Zukunft gibt, irgendwas zu geben, eine Inspiration, was man machen kann, was das wird, das ist ganz wichtig, so eine Sicherheit.
Also deine Worte erinnern mich sehr an das sogenannte spirituelle Management aller Ex-Sparchef Gerhard Drechsel oder auch dem Gründer von DM, Götz Werner, die das ja eigentlich ähnlich kolportiert haben. Ich kann mich erinnern, in einem Artikel gelesen zu haben, Götz Werner hat ja seine Lehrlinge bei DM, die mussten 2x während der Ausbildungszeit einen Theaterworkshop machen, um eben auch dieses Gefühl der Verbundenheit, des spontanen Reagieren-Könnens, aufeinander eingehen-Könnens, in einer Situation wie Theater zu lernen. Und ja, ich glaube, das Familiengefühl ist tatsächlich das Katapult, gell, um die Leute zu binden und auch aus dem Standby-Modus zu holen. Jetzt hat mich der Daniel beauftragt, dir eine spezielle Frage zu stellen. So on the fly hat er das gemeint. Das, pass auf. Er hat gemeint, frag bitte den Dennis, wie wird man reich?
Ich habe ihm gestern schon was dazu gesagt. Also reich ist relativ. Ne? Also ich bin bestimmt wohlhabend, da gibt reich. Also reich ist, wenn man Milliardär ist, für mich reich. Also reich an Geld. Wichtig ist ja im Leben nicht nur das Geld. Mir geht's gut, muss mir darüber keine Sorgen machen. Das ist schon mal ein Reichtum in Anführungsstrichen. Ich bin wohlhabend, okay. Was muss man dafür tun? Man muss, wie ich gerade schon gesagt habe, also ich habe jetzt 18 Jahre, ich habe dafür eine Menge Sachen natürlich vom Weg gelassen. Das hat mich bestimmt auch 10 Jahre meines Lebens gekostet, weil ich die ersten Jahre 7 Tage die Woche unterwegs war und alleine. Ich hab 2 Töchter, 6 und 10 Jahre alt. Natürlich meine Frau auch, die dazugehört. Immer noch ist in so einer Region manchmal auch nicht normal, dass man mit der gleichen Frau zusammen ist. Aber ich habe die erste Zeit auch gar nicht groß werden sehen. Ne? Das ist eine ganz schwierige Sache, die bestimmt auch wehtut, weil das Wichtigste in eurem Leben ist nicht das Geld, sondern auch die Zeit, die man hat. Ne? Die Zeit ist nämlich endlich bei uns im Leben und die gibt dir niemand zurück. Ne? Das habe ich bei meinem Vater gesehen, der vor 12 Jahren an Krebs gestorben ist, dass ich mir das halbe Jahr, wo wir das gewusst haben, diese Diagnose, dass ich eben halt trotz meiner Arbeit mich immer noch einen halben Tag auch um meinen Papa gekümmert habe. Somit muss ich mir in meinem Leben darüber nicht Vorwürfe persönlich machen. Jeder Mensch ist ja da auch anders, aber im Innern bedrückt dich das auch extrem. Aber Zeit, meine lieben Leute, ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ja, Geld, da gehört eben halt eine gewisse Disziplin dazu, logischerweise. Für mich war früher Arbeit ging vor Vergnügen, klar. Ja, ich habe auch eine ganze Weile eine Menge Freunde dadurch sicherlich auch verloren. Aber Freunde sind halt auch die, die verstehen, wenn man arbeitet, dass man dann keine Zeit hat. Und also man sollte sich wirklich überlegen, ob man reich werden will. Man ist nachher in so einem Hamsterrad, wo man immer mehr und letztendlich ist ein guter Spruch, du isst bloß ein Stück Fleisch, kannst eh nur an der Arme tragen. Bei mir ist es mittlerweile rückläufig, dass ich selbst ein Bentley nicht mehr fahren will, weil ich mein Bentley zurückgegeben habe. Ich habe mir einen Mini Countryman John Works gekauft. Klar habe ich einen Chauffeur, aber man ist irgendwann durch damit, ne? Und man will einfach gesund sein und ja.
Ja, also da möchte ich auch an der Stelle erwähnen, du bist ja auch Sponsor sozusagen für die Pink Ribbon Bewegung. Also ein Teil aller Kartenverkäufe geht sozusagen von deiner Holding aus an die Pink Ribbon Organisation. Vielen herzlichen Dank dafür. Eine Abschlussfrage noch. Was ist denn für dich der Unterschied zwischen purem Vergnügen und purer Beglückung?
Puh. Das ist eine gute Frage, eine schwierige Frage, eine olle, eine böse Frage. Nein, Vergnügen ist einfach, wenn man sich alles leisten kann, was man machen möchte, auch wenn man es nicht braucht, sondern man kann jetzt einfach sagen, okay, ich habe jetzt Lust, in den Domrep zu fliegen, ich fliege in den Domrep, ich kann da sein, wo die Sonne scheint, hier regnet es, ich fliege irgendwo anders hin. Das ist ein Vergnügen für mich oder ein bisschen Spaß haben. Und die Beglückung ist eigentlich, die Zeit mit deiner Familie, mit deinen Kindern zu verbringen, wenn du zwischen deiner Arbeit, und deswegen ist ja die Beantwortung der Vorfrage, wie wird man nicht reich, lieber Daniel, nochmal, reich ist ein blödes Wort, sondern wohlhabend und gedankenfrei oder druckfrei zu sein. Ist eben halt, dass man die Zeit danach, wenn man dieses alles erarbeitet hat, eben halt wirklich mit seinen Liebsten verbringen kann. Und denkt immer dran, eure Mutter, euren Vater zu respektieren und den Respekt vor denen auch nicht zu verlieren. Die meint es bloß gut. Letztendlich sind die alle ein bisschen plüschig und wir werden irgendwann auch plüschig im Kopf, weil alles, was die mal irgendwann gelernt haben, ist gar nicht so verkehrt. Und die Welt entwickelt sich auch, wenn man das merkt, wieder zurück in die Richtung, wie es früher mal gewesen ist. Und daran sieht man nämlich auch, dass das nicht alles so falsch gewesen sein kann, was unsere Eltern uns auf den Weg gegeben haben. Ne? Mhm. Ja, und eigentlich müsstet ihr, um das nochmal nach draußen zu geben, allen dankbar sein, weil das, was ihr seid, haben eure Eltern aus euch gemacht. Also, ja, und das ist auch so eine Sache, die man nie vergessen sollte.
Mhm. Ja, danke für diese respektbezeugenden Worte. Und ich glaube, der Daniel hat ja sicher auch gemeint, der äußere und auch der innere Reichtum, gell? Ich habe das vorhin sicher verkürzt hier präsentiert. So wie er ja auch sagt, es ist das innere Celebration und das äußere Zelebrieren. Lieber Dennis, ich danke dir ganz herzlich für dein Dasein. Danke, dass du auch Meierhofen mit deinem Esprit bereicherst und vielen Dank für deinen Beitrag zum Wow-Festival. Ich hoffe, du bist nächstes Jahr wieder da. Liebe Grüße an die Familie unbekannterweise und eine gute Zeit zu Weihnachten. Alles Liebe.
Fröhliche Weihnachten.
Danke vielmals. Gerne. Danke. Ach, das war schön. Und nun eine Wortspende des Geschäftsführers einer unserer weiteren Hauptsponsoren des Wow-Festivals, dem Tourismusverband Meierhofen-Hippach, Andreas Lackner. Und ich darf an dieser Stelle auch sagen, dass er mit seinem Beitrag sicher auch die Stimmen weiterer Sponsoren wie Mountopolis, der Tirol-Werbung und dem Europahaus Meierhofen vertritt, deren Geschäftsführer es am heutigen Tag nicht ins Wow-Podcast-Studio geschafft haben. Der Tourismusverband Meierhofen-Hippach und Mountopolis, also die Meierhofener Bergbahnen, bilden gemeinsam eine Digital Fusion. Das heißt, alle gästerelevanten Inhalte, Angebote und Leistungen der Tourismusdestination und der Meierhofener Bergbahnen sind unter dem gemeinsamen digitalen Dach von www.meierhofen.at abgebildet. Denn der Überblick will gewahrt bleiben. Bei 142 Pistenkilometern, 60 modernen Liftanlagen im Skigroßraum Ahorn, Penken, Finkenberg, Rastkogel und Eckalm, wo Anfänger wie auch Sportprofis ihren persönlichen Wintertraum erleben können. Doch warum ein klassisches Ski-Opening am hiesigen Wochenende vor Weihnachten nicht Meierhofen-Style ist, das erläutert uns nun Andreas Lackner. Andreas, du bist der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Meierhofen und einer der Hauptsponsoren vom Wow-Festival. Das Wow-Festival findet heute zum ersten Mal im Meierhofen im Europahaus statt. Wir sind jetzt mitten im Wow-Festival, die Hälfte ist vorbei. Was ist dein spontaner Eindruck? Frisch von der Leber weg.
Frisch von der Leber weg, inspirierend. Ich war da oben jetzt am Vormittag bei den Vorträgen dabei und wenn man da bei einem oder anderen Besuchern so das Pipi in die Augen sieht und dann so die eine Träne runterkullert, dann hat man schon gesehen, dass die Speaker da durch die Bank auch bewegt haben und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Nicht, dass ich es jemandem gönne, dass er weinen muss, aber es zeigt davon, dass die Veranstaltung schon das Herz der Menschen trifft.
Das heißt, du erachtest die Investition als Sponsor wirklich als die richtige und du hast auch den Eindruck, dass das Format Zukunft hat.
Absolut. Meierhofen ist eine sehr bunte Region. Wir sind eine internationale Region und genauso bunt müssen auch unsere Veranstaltungen sein. Es wäre viel zu einfach gewesen, herzugehen und zu sagen, naja, wir zahlen einen teuren Künstler und dem stellen wir eine Bühne auf den Berg rauf und dann machen alle ein Ski-Opening-Konzert. Das wäre viel zu einfach gewesen. Es wäre jetzt nicht Meierhofen-Style. Aber vor allem, wenn man sich jetzt so das Programm anschaut und was so jetzt über diese zwei Tage passiert und dann nochmal so 5 Jahre vorausschaut, wenn wir da dranbleiben, denke ich, dass wir da schon ein sehr interessantes Zeichen setzen können. Das ist einmal abseits des touristischen Mainstreams der üblichen Ski-Openings stattfindet.
Eindeutig, da kann ich nur zustimmen und das Ganze natürlich in dem Zusammenspiel mit dem Hauptorganisator Daniel Stock, der ja ein Vorausdenker ist, das kann man schon so sagen. Und es fällt bei euch halt wirklich auf fruchtbaren Boden. Jetzt würde mich interessieren, was ist denn für dich persönlich dein beliebtestes Meierhofen-Elixier?
Das beliebteste Meierhofen-Elixier sind die Kontraste. Wie es vorhin eben auch schon gesagt hat, die Region ist so unglaublich bunt aufgrund auch der Internationalität und auch der Ganzjährigkeit. Bei uns findet alles Platz. Bei uns kann jetzt ein Meierhofen Advent stattfinden. Es kann ein sehr stylischer, szene-likes Wow-Festival stattfinden. Es kann im Frühling ein Snowbombing stattfinden. Und genauso gehst du im Sommer im Naturpark. Wunderschöne, sehr entspannende, naturnahe Wanderung. Und du gehst zum Ursprungburm-Konzert oder gehst Radl fahren, gehst Skifahren. Du kommst aus England, du kommst aus Österreich, du kommst aus Übersee oder sonst woher. Das sind eigentlich diese Kontraste und diese Weltoffenheit, die man dann hier auch antrifft und das macht es aus.
Ich denke, das ist ganz ein wichtiger Motor für das Etablieren von Toleranz in der Gesellschaft und auch zur Verhinderung von Einsamkeit, von dem doch viele Menschen mittlerweile betroffen sind, vor allem junge Menschen. Und hier bei dem Wow-Festival geht es ja um Connecten, kreieren, eigentlich co-kreieren und dann zelebrieren, das Feiern gemeinsam. Das verbindet Menschen und das konnte Meierhofen aber immer schon, gell?
Es ist relativ einfach, weil die Reisebranche, wenn man es jetzt so sagen will, ist ja eigentlich eine Friedenswirtschaft und eine Wirtschaft, die Menschen verbindet. Nur wenn wir reisen, dann lernen wir andere Kulturen kennen, dann lernen wir andere Menschen kennen und lernen wir auch, andere Menschen zu verstehen. Und damit entsteht auch Austausch. Und es ist ja nicht nur so, dass Menschen nur zu uns herkommen und wir nur mit Menschen zu tun haben, unter Anführungszeichen fremden Menschen, die zu uns kommen. Es ist ja auch so, dass wir Zillertaler ja auch reisen und uns die Welt anschauen und das ist eigentlich genau dieses Verbindende. Und insofern liegt es vielleicht näher auf der Hand, mal ein Veranstaltungsformat abseits des Gewohnten zu machen, sondern auch mal was Gesellschaftliches zu tun, weil es eigentlich mit dem Reisen in unserer DNA liegt und auch der Sinn des Reisens ist, Menschen miteinander zu verbinden.
Das stimmt. Und dass die Zillertaler schon immer ein reisendes Volk waren, das beweist ja auch schon die Geschichte von Stille Nacht, Heilige Nacht. Selbstverständlich, wir stehen kurz vor Weihnachten, um das wieder in Erinnerung zu rufen. Und auch kürzlich ist ja eine Delegation aus Tirol nach Brasilien gefahren, um Siebenlinden zu besuchen, weil die ein Jubiläum hatten. Also dieses Offensein gegenüber der anderen Kultur hat die Region immer schon ausgezeichnet. Und ich denke, ein Moment, das da auch wichtig reinspielt, ist das Essen. Auch das Essen verbindet die Völker und die Kulturen miteinander. Hier habt ihr ja im Europahaus ein hervorragendes Bistro. Und ich meine, das Essen im Zillertal ist legendär. Was ist denn da so dein Highlight?
Wow, wo fange ich da an? Also ich würde sagen, die Holzknechtkrapfen.
Mensch, da kann ich da nur zustimmen. Ich hätte dasselbe gesagt.
Ja, Kasspatzeln, die sind bei uns auch gut natürlich, aber die gibt es ja auch schon auch außerhalb vom Zillertal und ich würde jetzt auch gar nicht behaupten, dass die Zillertaler erfunden haben, aber der Holzknechtkrapfen, das ist sowas Urzillertalerisches und ja, das ist einfach genial. Da gibt es gar nicht mehr zum Sagen dazu.
Das stimmt. Ja. Ich habe vorhin auch das Gespräch geführt mit dem Dominik Süß und habe ihn gefragt, ob sein bekannter Kaiserschmarrn, ob der auch Teil von Fine Dining sein könnte. Er hat mir erklärt, selbstverständlich. Und ich glaube, das ist auch umlegbar auf die Zillertaler Krapfen oder die Zerkel. Die können auch als Fine Dining, wenn sie entsprechend arrangiert sind, durchgehen, gell?
Ja, braucht man bei uns nur Skifahren gehen und einen Zerkel in der Granatalm oben bestellen oder Schneekarhütte. Also das ist vom Feinsten. Ja.
Eindeutig. So, jetzt habe ich eine Frage an dich, wo ich gern hätte, dass du ganz spontan aus dem Bauch heraus antwortest. Und zwar, vereine mir in einem oder in zwei Sätzen die drei Begriffe Meierhofen, Zukunftsoptimismus und Dockeln.
Meierhofen, Zukunftsoptimismus und Dockeln. Oh, boah, da überforderst du mich jetzt echt.
Dockeln haben eindeutig Zukunft.
Ja. Meierhofen war immer schon zukunftsorientiert und hat auch immer schon Traditionen mitgenommen. Und ich bin felsenfest der Überzeugung, dass in einer innovativen Zukunft von Meierhofen in Zukunft auch die Dockel weiterhin eine Rolle spielen werden, so wie die Kaspreisknädel und die Zerkel.
Also perfekt geantwortet. Ich bin ganz vor die Socken. Nein, ich bin vor die Dockeln. Abschließend darf ich dich noch fragen, da ja hier am Wow-Festival es wirklich um Optimismus, um Glücksempfinden, um das Connecten geht. Was ist denn für dich pures Vergnügen und was ist vielleicht sogar noch die Steigerung davon, was ist für dich pure Beglückung?
Wenn ich einmal ganz allein in der Natur unterwegs sein kann. Ich habe mir heuer den Luxus gegönnt und nein, keine Familienkrise, dass ich den Urlaub allein zu Hause verbracht habe, hier in Tirol und 3 Wochen nur mit dem Radl unterwegs war und 3 Wochen nur das gemacht habe, was ich wollen habe. Und wenn ich in der Früh aufgestanden bin und das Wetter hat nicht passt und ich habe keinen Bock gehabt auf Radl fahren, dann bin ich aufs Sofa gelegt und es war mir wurscht. Aber ich sagte, das war so genial, es war so ein Traum und ich denke, ich werde das wiederholen und auf das freue ich mich schon auch und das ist für mich eben wirklich Glück, wenn ich alleine in der Natur vielleicht nur mit meinem Radl unterwegs sein kann, das macht richtig Spaß.
Ja, also das kann ich 150%ig nachvollziehen. Andreas, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, noch im Podcast-Studio vorbeizuschauen. Ich wünsche dir noch ganz viel Vergnügen am Nachmittag des Wow-Festivals und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr an der Stelle wieder.
Wow.
Wow. Danke dir.
Danke.
Mein nächster Interviewgast ist Sophie Lauenroth. Sie ist studierte Psychologin und befasst sich vor allem damit, wie alte Muster verändert und der Kreislauf durch Weitergabe derer über Generationen durchbrochen werden kann. Auf ihrem Instagram-Profil Psychologin-Sophie spielt sie in Doppelrolle altbekannte Dialoge vor und zeigt, teilweise humorvoll, wie man auch hier übliche Kommunikationsmuster durchbrechen kann. Ihr erstes Buch mit dem Titel »Du darfst heilen« erscheint Anfang 2024. Online-Kurse und Podcast ergänzen ihr öffentliches Portfolio und stehen durch das praktische Online-Medium auch therapiefernem, meist auch jungem, hippen Publikum in coolem Format zur Verfügung. Gemeinsam im Gespräch mit Sophie ist in diesem Interview Michelle Vincent zu Gast, der seit mehr als 10 Jahren als Dating-Coach tätig ist und vor allem Männern hilft, Erfolg bei Frauen zu haben. Vergleiche mit dem Film »Der Date-Doktor« mit Will Smith in der Hauptrolle kommen natürlich auf, doch Michelle geht ein paar Schritte weiter oder besser gesagt tiefer, indem er mit lang gehegten Dating-Mythen von Grund an aufräumt. Wie etwa: Frauen wollen in erster Linie sowieso nur Männer mit Geld und Sixpack und beides kann ich nicht zur Gänze bieten, also versuche ich erst gar nicht, ein Dating-Gespräch zu beginnen. Mehr Mythen und deren Auflösung sind im Blog auf seiner Homepage nachzulesen. Wie die beiden Connect, Create und Celebrate von Berufswegen für uns übersetzen, das hört ihr im folgenden Interview. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen, Sophie Lauenroth und Michelle Vincent hier im Wow-Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, frisch nach der Stage hier zu mir zu kommen, zu einem etwas gemütlicheren Ambiente, wie ich hoffe. Sophie, ich darf gleich mit dir beginnen, die erste Frage stellen, und zwar die Balance zwischen Nähe und Distanz, zwischen Unabhängigkeit und Verbundenheit, Themen, die mehr denn je im täglichen Beziehungsleben zum Thema werden. Jetzt haben wir ja hier das Thema Wow, also We Are One. Wie behältst du persönlich bei all den Connections, die du hast, das untrügliche Gefühl zu deinem eigenen, zu innersten Kompass? Wie bleibst du unabhängig in Verbundenheit?
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich mal genauer darüber nachdenke, ist es wahrscheinlich, weil ich sehr viel auf meinen Körper höre und ich merke, wenn mir etwas zu viel ist. Und ich bin genau, wie Michelle schon gesagt hat, er ist auch ein introvertierter Mensch und ich auch. Und den ganzen Tag dann mit Menschen zu reden, das ist natürlich auch irgendwann anstrengend. Und dann irgendwann muss man auch sagen, auf seinen Körper hören, okay, ich brauche jetzt mal eine Pause, ich muss mich mal eben zurückziehen. Und dann tankt man wieder Energie und dann kann man wieder in die Verbindung gehen. Also da ist ganz wichtig, einfach auf sich selbst zu hören.
Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch in der puren Zweierbeziehung. Auch da kann es zwischenzeitlich zu viel werden und man darf sich auch mal auf die eigene Couch zurückziehen. Michelle, Vergnügen, Zufriedenheit, Beglückung. Das sind jetzt drei Begriffe, die eigentlich so eine Art Steigerung beinhalten. Was ist denn für dich so der Unterschied zwischen purem Vergnügen und purer Beglückung in Beziehung? Was sind denn so deine persönlichen Pfeiler für Vergnügen und die Steigerung dann hin zur Beglückung?
Ja, das ist auch eine sehr gute Frage. Ich würde es vielleicht so formulieren, dass Vergnügen sind Erlebnisse, die man mit jemandem hat, den man sehr gerne hat, die einen näher zusammenbringen und die Beziehung reifen und wachsen lassen. Und Beglückungen, finde ich, ist, wenn man dann gemeinsam auch noch etwas schafft, wenn man gemeinsam wächst und wenn man dann, also ich bin ja der Meinung, dass Mann und Frau ja biologisch so designt sind, dass sie am glücklichsten sein können, wenn sie den Gegenpart haben. Also wir sind dazu designt, zu zweit zu sein. Und wenn man sich dann gemeinschaftlich oder zusammen etwas erschafft, erarbeitet, aufbaut, muss jetzt nicht immer materiell sein, sondern es kann auch auf rein emotionaler Ebene sein, dass man eine ganz besondere Verbindung zu diesem Menschen hat, der einen wirklich perfekt ergänzt und versteht und einem das Gefühl gibt, dann ganz zu sein. Das würde ich so genauso beschreiben.
Ja, also es hat tatsächlich die Beglückung immer wieder mit dem Connecten zu tun. Ja? Also wie wir einfach auch hier am Festival hören. Sophie, du bist ja ausgebildete Psychologin und hast dich, nehme ich ja mal an, auch sehr stark mit dir selber natürlich auseinandergesetzt. Und wir werden ja wesentlich geformt, wir selbst, durch die Begegnung mit dem Gegenüber. Wer würdest du jetzt sagen, aus deiner inneren Reflexion heraus, wer bist du im Kontext und wer bist du ohne Kontext? Oder ist das immer dieselbe Sophie?
Ah, das ist eine interessante Frage, weil da habe ich auch letztens mit meiner Therapeutin drüber gesprochen und ich erwische mich manchmal selber, wie ich in eine Rolle rücke. Aber das ist auch ganz normal, dass wenn man zum Beispiel im beruflichen Kontext ist, dass man sich natürlich ein bisschen anders verhält, als wenn man jetzt zu Hause mit dem Partner auf der Couch sitzt, ne? Und manchmal muss man dann natürlich aufpassen, dass diese Rollen nicht zu verschieden werden, dass man dann nicht eine komplett andere Person ist, wie man auf Arbeit ist und dann wieder zu Hause, sondern dass da schon eine Connection ist, dass man die Verbindung findet, aber dass man sich da ein bisschen unterscheidet, das ist, glaube ich, ganz normal.
Michelle, was bedeutet für dich jetzt aus deinem beruflichen Kontext heraus, du hilfst ja Männern dabei, erfolgreich im Daten zu sein und auch erfolgreich in der Partnerschaft. Was bedeutet für dich persönlich wahre Intimität mit einem Menschen jenseits von Sex?
Ich glaube, die wahre Intimität ist eben das, was ich gerade eben beschrieben habe, wenn du den richtigen Gegenpart gefunden hast im Leben. Jemand, der dich so gut versteht, wie sonst niemand und bei der dir das Gefühl gibt, so am Leben zu sein, ja, verstanden zu sein oder verstanden zu werden, am Leben zu sein und dann eben vollkommen zusammen zu einem Ganzen zu wachsen. Das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe. Das hat man ja nicht mit jedem Menschen sofort direkt. Eigentlich haben es die wenigsten und das Ziel wäre ja, dass es eben ganz viele erreichen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Partnerschaften sich zwar Partnerschaften schimpfen, aber eigentlich gar keine Partnerschaften sind, sondern das sind Zweckgemeinschaften, um den Zweck zu erfüllen, nicht alleine zu sein und nach außen hin jemanden an der Seite zu haben, den man auf Weihnachtsfeiern oder Hochzeiten mitnehmen kann. Und der Grund dafür ist eben, dass viele Menschen es nicht vermögen, den richtigen Partner zu finden, weil sie eigentlich nie gelernt haben, dass sie darauf Einfluss nehmen können. Also das ist noch ganz weit verbreitet, dass alle glauben, man lernt halt zufällig jemanden kennen und das passt dann so, sieht ganz nett aus und dann nehmen wir den halt und machen sich eigentlich gar keine Gedanken darüber, wer sie sind, was sie im Leben wollen, was sie nicht wollen und dann können sie eben auch somit den richtigen Partner gar nicht erkennen, wenn er vor ihnen steht. Entweder sie verjagen ihn oder sie schaffen es einfach nicht, eben diese tiefe Verbindung aufzubauen und da genau komme ich ins Spiel, weil wir lernen dann in der Zusammenarbeit natürlich viele neue Leute kennen und dadurch machen wir viele Erfahrungen und es dient eigentlich genau dem Zweck, ja, dann bereit zu sein, wenn die richtige Person da ist, wenn man dann genug Erfahrung gesammelt hat, wenn man gelernt hat, wer man selbst ist, was man im Leben geben kann, geben will, was man sich wünscht, was man braucht und wenn man die Fähigkeit entwickelt hat, auch jemanden anders so zu verstehen und das so zu geben, dann können solche Partnerschaften oder besondere Beziehungen entstehen, aber davor ist es leider halt nur sehr schwer möglich.
Und die Falle, dass man rein aufgrund funktionierender, toller Sexualität gleich glaubt, diese Intimität wäre damit schon etabliert, ist halt zu schnell gegeben, gell?
Ich glaube, die meisten Menschen sind sich gar nicht im Klaren darüber, was tolle, funktionierende Sexualität tatsächlich ist, weil sie es selber nie erfahren haben. Das war bei mir auch so. Ich habe auch lange Zeit gedacht, das ist so, okay, funktioniert so ganz gut. Bis ich dann mal so eine lebensverändernde Erfahrung mit jemandem gemacht habe, wo auf einmal alles komplett anders war und das auf einer ganz anderen Ebene war. Und das war eben genau der Grund, weil ich da jemanden gefunden habe oder jemandem begegnet bin, der mich halt auf eine Art und Weise berührt hat, wie es halt davor noch niemand vermocht hat. Und das war für mich wie so Aufwachen, so, das ist das Leben, ja, das ist ja was komplett anderes. Und interessanterweise auch für mich als Mann, dann fängt auch oder dann hört es auch auf, dieser ewige Jagdtrieb hört dann auf, wenn du genau diese Person gefunden hast, weil dann gibt es nichts mehr Besseres und dann kannst du dich hingeben.
So gesehen könnte man das auch beschreiben als der Orgasmus der Seele, vielleicht.
Das hast du sehr treffend formuliert, ja.
Sophie, ich bin sehr neugierig, was du zur Antwort für diese Frage hast. Und zwar, die meisten wissen schon sehr viel über Psychologie. Natürlich auch hier am Wow-Festival erfahren wir wahnsinnig viel über Zusammenhänge, über menschliche Connections etc. Wie gelangt man vom Erkennen des Weges hin zum Gehen des Weges? Denn viele von uns wissen ja, wenn ich eine Beziehung, eine erfolgreiche Beziehung, eine bleibende Beziehung eingehen möchte, muss ich mich auseinandersetzen. Ich müsste ein bisschen was über meine eigene Beziehungsvergangenheit wissen, über meine Triggerpunkte muss ich was wissen. Ich muss schauen, wie es geht, dass man sich selbst reguliert. Wissen tun wir es, aber wie können wir es übersetzen ins tägliche Leben?
Ja, also in der Partnerschaft finde ich immer, das A und O ist definitiv Kommunikation. Das mussten ich und mein Partner auch erst lernen. Das müssen wir alle erst lernen. Das ist uns meistens nicht in die Wiege gelegt. Und wie Michelle auch sagt, so über intime Dinge zu sprechen, das können eben nicht alle. Vielleicht, weil man auch schlechte Erfahrungen gemacht hat, weil man früher vielleicht von seinen Bezugspersonen nicht gehört wurde, wenn man irgendwas geteilt hat, Ängste, Sorgen und das dann lieber für sich behält, wenn man nicht verletzt werden möchte. Und wenn man dann aber den richtigen Partner oder Partnerin an seiner Seite hat, dann glaube ich, kann man den Raum schaffen, sich zu öffnen und genau zu sagen, dahin möchte ich gehen und das ist unser gemeinsames Ziel, daran können wir gemeinsam arbeiten. Und wenn dann beide Parteien auf einem Weg gehen, dann ist natürlich das die beste Voraussetzung.
Also reden als das Ausgangstool und dann aber vielleicht gleich eine Verbindlichkeit setzen. Sagen, okay, etwas machen wir jetzt auch in der realen Welt sozusagen.
Ja.
Michelle, was ist dein Rat an Menschen, die auf Partnersuche sind? Mit welchem Mindset würdest du sie gerne ins neue Jahr starten sehen?
Ich glaube, das beste Mindset ist speziell in diesem Zusammenhang keine Erwartungshaltung zu haben, weil jeder, der auf der Suche ist, hat die Erfahrung gemacht, dass immer dann, wenn man auf der Suche ist, wird man am wenigsten gesehen. Und in dem Moment, wo man aufhört zu suchen, wird man plötzlich gefunden. Und das könnte man jetzt evolutionsbiologisch sehr genau erklären, warum das so ist. Aber vielleicht als Neujahrsvorsatz, so der klassische Advice, ja, den wir allen schon von unseren Müttern gehört haben, so: sei nicht so sehr auf der Suche, sei nicht bedürftig, sondern lass das Leben auf dich zukommen, greif Momente auf, die sich im Leben ergeben. Ich glaube, das ist das Gesündeste. Weil immer dann, wenn du rausgehst mit irgendeiner Erwartungshaltung oder mit einem Ziel im Kopf, raubst du dir eigentlich so wirklich 90% deiner Strahlkraft. Wir sind am attraktivsten und begehrenswertesten in dem Moment, wo wir nicht auf der Suche sind und uns nicht so sehr darum kümmern, ob uns jemand jetzt mag, gut findet oder eben nicht. Und deswegen ist mein Rat an die Leute, die das hören: entspannen, locker bleiben, mit einem Lächeln durchs Leben gehen und mit offenen Augen durchs Leben gehen, aber nicht zu sehr suchen, sondern das aufgreifen, was einem das Leben schenkt. Und das kann wirklich sehr viel sein, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht.
Mhm. Und dann kann auch die drohende Vereinsamung auch abseits von Partnerschaft nicht mehr so stark greifen. Weil man kann auch mit sich selbst verbunden sein oder mit Freunden. Es muss nicht immer die klassische Partnerschaft sein, um Einsamkeit zu entgehen.
Absolut, absolut. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du ein guter Partner sein möchtest, dann solltest du alleine glücklich sein können. Weil die meisten brauchen ja jemanden anderen in ihrem Leben, der ihr vielleicht nicht ganz so schönes Leben lebenswert macht, beziehungsweise erträglich macht. Das ist die treffendere Formulierung. Und wenn du aber mit deinem Leben glücklich bist und es so gestaltest, dass es dir wirklich Freude bereitet, du in deinem Beruf aufgehst, du Freunde und Bekannte hast und die Dinge tust, die du gerne machst mit den Menschen, die du gerne um dich rum hast, dann gibt dir das so viel Lebensqualität, dass du dann von innen strahlst und glücklich bist und gar nichts mehr eigentlich brauchst. Du denkst dir dann, hey, mein Leben ist so, wie es ist super. Und genau in dem Moment wirst du gesehen und gefunden von anderen Menschen. Mhm. Aber wenn du unglücklich bist oder wenn du versuchst, was zu kompensieren im Außen, indem du jetzt dir irgendjemanden an deine Seite setzt, dann raubst du eigentlich so wirklich die größte Spannung und die größte Strahlkraft, die es in diesem Zusammenhang geben kann.
Und wahrscheinlich auch viele Gelegenheiten. Sophie, was würdest du jetzt Paaren, die schon in Beziehung sind, bei Michelle war es jetzt noch, die auf Partnersuche sind, jetzt wenn ich dich jetzt fragen darf, Paare, die schon in Beziehung sind und deren Beziehung so lala läuft, mit welchem Mindset würdest du sie gern ins neue Jahr schicken?
Also ich glaube, Michelle hat das schon gut gesagt, wir sollten alle ein bisschen lockerer werden und uns nicht zu sehr auf irgendein Ziel versteifen. Man kann das verbinden mit der Kommunikation, dass man wirklich offen drüber spricht, hey, das Bedürfnis ist in unserer Partnerschaft jetzt nicht so ganz gestillt. Wie sieht denn das bei dir aus? Was fehlt dir oder was gefällt dir schon gut? Dass man einfach mal offen drüber spricht, das läuft gut und das läuft nicht so gut, weil meistens trauen Paare sich das gar nicht. Und dann wird das so unter den Teppich gekehrt und irgendwann kommt es dann hoch, weil man dann die ganze aufgestaute Wut in sich trägt. Also wirklich offen drüber sprechen, was einen stört und was man möchte. Aber auch lasst euch Zeit und verkrampft euch da nicht zu sehr auf irgendein Ziel und vergleicht euch auch nicht mit anderen Paaren, weil gerade auf Social Media werden Paare immer dargestellt, so alles wunderbar und man streitet sich nie. Aber Streit gehört auch mal dazu und es ist auch mal ganz hilfreich, einfach mal zu sagen, was man denkt und sich dann wieder zu vertragen und dann ist wieder alles gut.
Streit kann tatsächlich sehr belebend sein und wenn man dann sogar noch die Königsdisziplin schafft, es vielleicht mit einem humoristischen Moment aufzulösen, dann glaube ich, hat man das ganz gut geschafft. Ich darf noch einen weisen Vordenker zitieren. Es ist in dem Fall Joe Dispenza. Ich weiß nicht, ob er euch bekannt ist. Jedenfalls sagt er, when we master our emotions, we master our creations. Und Beziehungsarbeit, Beziehungsgestaltung eher, ist ja nichts anderes als eine Creation. Aus der inneren Ordnung heraus und aus der klaren Kommunikationslinie heraus können wir das einfach auch gut kreieren. Ja, also ich habe für meine persönliche Beziehung, wenn gar nichts mehr ging und wenn keine Antworten mehr da waren, mir oft so vor Augen gehalten, was würde die Liebe tun? Das war für mich immer so der letzte Ausgang, wenn gar nichts mehr ging. Und zu diesem Satz wollte ich gerne euch beide noch zu einem Schlussstatement bitten. Was würde die Liebe tun, Michelle?
Die Liebe würde den Stolz runterschlucken, einen Schritt auf die Person zumachen und ohne Erwartungshaltung, dass man sein persönliches Recht durchsetzt, dem Gegenüber vielleicht einfach das Gefühl geben, dass du dich für seine Sicht der Dinge interessierst, sie verstehen willst und bereit bist, auch da dazu zu lernen und nicht unbedingt deine Sicht der Dinge durchsetzen willst, um den anderen zu belehren, zu therapieren oder was auch immer oder zu einem anderen Menschen zu machen. Ich glaube, nur so ist es möglich, dass ganz festgefahrene Situationen vielleicht wieder entwirrt werden können und Grundlage für was Neues, für eine bessere Zukunft geschaffen werden kann.
Mhm. Danke, Michelle. Sophie, was würde die Liebe tun?
Das hat ja Michelle schon so wunderschön gesagt. Also da muss ich mir erst mal überlegen, was ich da noch hinzufügen kann.
Wir können sagen, was würde die Liebe tun, wenn gar nichts mehr geht? Wenn schon Ende Gelände ist in einer Partnerschaft?
Wenn schon Ende Gelände ist, der optimale Fall ist, wenn man sich dann wirklich trennen möchte, dass man natürlich in guten auseinandergeht und nicht noch ewig einen Groll gegen eine Person hegt, sondern es ist, glaube ich, ganz wichtig zu verstehen, manchmal gehen einfach Wege auseinander oder manchmal passen Partner einfach auch charakterlich dann nicht gut zueinander, aber das heißt ja nicht, dass man sich dann hassen muss oder sich nicht mehr respektieren muss. Also ich glaube, selbst wenn man sehr verletzt wurde oder jemanden verletzt hat, sollte man trotzdem noch mit Respekt dem Gegenüber begegnen, auch wenn man sich letztendlich trennen möchte.
Mhm. Denn sonst wird es der pure Wahnsinn. Und das ist auch nämlich der Titel deines Podcasts, Sophie, gell? Das möchte ich hier noch bitte ganz deutlich sagen. Der pure Wahnsinn horcht rein. Es ist wirklich der Wahnsinn, was man da lernt und welche Aha-Erlebnisse man daraus mitnimmt. Und Michelle, ich möchte auch noch hinweisen auf dein Buch. Kannst du selber noch was dazu sagen?
Ja, mein Buch, Der Verführungscode, ist im Piper Verlag 2014 erschienen. Und beschreibt meine persönliche Reise, wie ich es von einem schüchternen Mauerblümchen geschafft habe, zu jemandem, der da in dieser Hinsicht ein sehr buntes Leben führt. Und die Message ist eigentlich nicht so sehr, wie man jetzt viele neue Bekanntschaften macht, sondern wie man es schafft, durch Arbeit an sich selbst, durch Reflexion, durch Wachstum und durch Selbstakzeptanz und Aufbauen vom Selbstvertrauen eigentlich in jedem Bereich des Lebens wirklich über sich hinaus zu wachsen. Deswegen betone ich das immer so, dass ich früher sehr, sehr introvertiert und schüchtern war und heute helfe ich Menschen in genau der Disziplin, die mich mein Leben lang eigentlich beeinträchtigt hat, über sich hinauszuwachsen. Und mein Buch liefert da sehr viel Veranschaulichungen und sehr viel Beispiele. Es ist auch, wie gesagt, sehr persönlich, sehr emotional geschrieben und nimmt jeden so mit auf die Reise, sich selbst mal von außen zu betrachten und sagen, okay, wenn es für ihn möglich ist, was ist dann erst für mich möglich?
Und auch hier der Hinweis, schaut auf die Homepage von Michelle Vincent und die Blogbeiträge sind unglaublich spannend zu lesen, manchmal auch vergnüglich. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr mir diesen Beitrag und eure Essenz noch einmal wissen habt lassen und damit auch allen Hörern. Habt noch ganz viel Freude in Meierhofen am Wow-Festival. Eine Weihnachtsbotschaft noch. Was ist wichtig zu Weihnachten?
Also ich möchte jedem da draußen, der dazuhört, meine Botschaft mit auf den Weg geben. Dankbarkeit für die Kleinigkeiten im Leben zu entwickeln. Es ist nicht selbstverständlich, dass alles so ist, wie es ist und wer irgendwie Trübsal bläst oder glaubt, der verfällt in Depressionen, sollte Dankbarkeit für die Kleinigkeiten entwickeln und sich da wirklich jeden Tag darüber freuen, dass das Leben so ist, wie es ist. Und ich wünsche jedem da draußen, dass er Weihnachten mit den Personen verbringen kann, die er am meisten liebt.
Oh. Das kann ich schöner gar nicht sagen, das sehe ich genauso. Also ich freue mich auch jedes Weihnachten, dass ich meine Familie sehen kann. Das ist für mich pures Glück. Ich weiß noch damals als Kind, da habe ich immer gedacht, oh, hoffentlich kriege ich das Geschenk und das Geschenk. Und jetzt, wenn man dann erwachsen wird, merkt man erstmal, das ist überhaupt nicht wichtig. Hauptsache, man hat seine Familie zusammen und man ist glücklich. Und das sollte man sich immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.
Das stimmt. Und ich muss da jetzt noch eine österreichische Wuchtel zum Schluss draufsetzen. Folgenden Satz, der in Österreichischen heißt, es wird viel zu wenig geschmust. Also in diesem Sinne wünsche ich euch zu Weihnachten, küsst euch, schmust und dann ist vieles wieder gut. Alles Liebe.
Dich Dankeschön. Auch.
Vielen Dank.
Danke. Chris Böhm, der BMX-Freestyler mit 2,1 Millionen TikTok-Followern, ist gleichzeitig Kinderkrankenpfleger und an dieser Stelle mein nächster Podcast-Gast. Er hat mit BMX Flatland mehrere Weltrekorde aufgestellt und begeistert Zuschauer mit hochwertigen Veranstaltungen bei internationalen Leitmessen, Fernsehshowproduktionen als Markenbotschafter und Influencer bzw. starkes Role Model für Jugendliche, die das Glück nicht gerade gestreift hat. Sein Terminkalender mit Aktionen, die Welt wesentlich zu verbessern, ist übervoll und so lautet eines seiner Statements: Essen, Schlafen, Zähneputzen, für so einen Scheiß habe ich keine Zeit. Am Wow-Festival in Meierhofen überzeugt er als motivierender Speaker und mit einer spektakulären Mittagsshow-Einlage und wagt sich dann zum gesundheitlichen Testlauf des Eisbadens mit Wim Hof-Trainer Jürgen van Düffel und BMX-Testlauf die Piste runter im Skigebiet Ahorn auf knapp 2000 Meter. Viel Vergnügen nun mit dem Interview mit Chris Böhm. Herzlich willkommen, Chris Böhm, im Podcast-Studio. Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, um hier vorbeizuschauen. Du verstehst es ja in deinem Leben, sehr konträre Themenbereiche zu verbinden. Die Athletik mit der Kinderkrankenpflege, das BMX mit dem Ballett. Was ist denn so deine anschaulichste Pirouette im Leben bislang?
Den Spagat zwischen Familienvater, ein Bürger im Staat Deutschland zu sein und immer das Richtige zu machen, Steuern zu zahlen, ja, viel Steuern zu zahlen und natürlich auch andere Menschen zu unterstützen. Aber das Wichtigste ist natürlich seine Passion leben. Ich habe mir mein eigenes Motto erschaffen: Hast du eine Passion, bekommst du keine Depression.
Das ist wirklich Essenz. Und wie vielen Menschen geht es momentan so, dass sie am Rande einer Depression stehen beziehungsweise so von Einsamkeit erdrückt werden? Gott sei Dank gibt es ja solche Veranstaltungen wie das Wow-Festival, wo der Moment des Connectens und des Co-Kreierens ja hochgehalten wird. Wie meisterst denn du am ehesten, eben, bleiben wir bei der Pirouette, diese zwischen Unabhängigkeit, also jeder für sich, und dem We Are One-Gedanken? Wie machst du das, dass du nicht abrutschst in deine Einsamkeit?
Also ich finde erstmal hier bei dem Wow-Festival Nummer 1, was wunderschön ist, die Location, traumhaft. Ja, ich fühle mich hier richtig so freedom, durchatmen, sauberes Wasser, also einfach traumhaft, jeder, der hier wohnt. Ich kann sehr dankbar sein, dass er hier leben darf. Nummer 2, das Wow Festival verbindet Menschen, ob jung oder alt, das finde ich auch sehr wichtig, weil man muss immer auch den Respekt dem Alter immer Vorrang gewähren. Das heißt, man muss wirklich Respekt haben vor dem Alter, weil das sind Menschen, die alles aufgebaut haben, was wir jetzt besitzen. Und noch wichtiger ist natürlich auch unsere Zukunft, und unsere Zukunft sind unsere Kinder. Und unser Spiegelbild unserer Gesellschaft sind die Kinder, und wenn die Kinder auch Kinder töten, was wir jetzt auch hatten alles, und jedes vierte Kind Suizidgedanken hat, dann müssen wir mal überlegen, was wir vielleicht auch persönlich falsch gemacht haben. Und deshalb setze ich mich ein, nicht nur als BMX-Profi, als Athlet, als Entertainer, Content-Creator mit 2,7 Millionen Follower, sondern ich gehe auch zu den Kindern, zu den Schulen hin, zu den Lehrern oder ins Krankenhaus, ja, als Kinderkrankenpfleger, um eine BMX-Therapie dort mit den Kids durchzuführen, mit den Patienten, den jungen Patienten durchzuführen, dass sie wieder Lebenskraft schöpfen, Spaß im Leben haben, ein Lächeln im Gesicht wieder, ja, zeigen und die wieder zurückzuführen in den sozialen Alltag. Und jeder kann was machen. Was kannst du eigentlich machen? Der jetzt gerade zuhört, genau du, was kannst du machen? Du gehst einfach mal raus und probierst mal anfangen, deinen Nachbarn anzulächeln, durch die Stadt zu gehen, zu lächeln, dankbar zu sein und einfach zu sagen: Scheiß die Wand an, weißt du? Das Leben kann schön sein, weißt du? Nutzt es, macht was draus, inspiriert Menschen, motiviert Menschen und dann sage ich euch, da werdet ihr automatisch glücklich werden.
In deiner Botschaft ist ganz was Wichtiges enthalten. Ja, im Englischen sagt man das so schön: Be kind just because you can. Einfach so. Und ich glaube, du bist schon sowas wie ein Magnet, der auch hilft, aus einer Versenkung quasi wieder rauszukommen. Ich meine, du hast selber so viel kreiert. Was aus deinen vielen Eindrücken im Leben, aus diesen unterschiedlichen Welten, hat dich denn bislang am stärksten transformiert selbst?
Ja, ich bin ja schon frühzeitig, ne, nach der 10. Klasse raus, weiter Realschulabschluss und dann direkt zur Universität Leipzig als examinierter Kinderkrankenpfleger, so hieß das damals, heute heißt das Kinder- und Gesundheitskrankenpfleger, habe ich eine Ausbildung gemacht und danach nochmal spezialisiert in der Kinder- und Jugendpsychiatrie Und auch diese Zeit war sehr hart für mich, ja, weil für mich war es eine heile Welt. Ne? Man kam nach Hause nach der Schule, hat alles hingeschmissen, da ist das Zeugs, hat ein bisschen Hausaufgaben gemacht, dann ist man zu seiner Fläche gegangen mit meinem BMX-Rad, weil ich bin ja, wie gesagt, leidenschaftlicher BMXer und mache das schon seit der Schulzeit. Und war alles so sorgenfrei. Ne? Und auf einmal Schnaps, du wohnst alleine, musst alleine für alles aufkommen, deine Wäsche waschen, dies und jenes und das mit 17 Jahren. War dann noch in Grünau in so einem Plattenbau, wo auch nicht immer alles senkrecht lief. Ja. Hab da wirklich auch hardcore von den Nazis in die Fresse gekriegt. Darum, ich hasse das, ja, wenn man andere Menschen runtermacht, Menschen mobbt oder wenn man andere Menschen wehtut, Gewalt ausübt. Darum setze ich auch selber Gewalt ein, weil ich es auch selber auch erlebt habe. Ja. Und seit ich da ein BMX-Rad hatte, war ich halt viel zu schnell für sie. Also, ja. Und es ist wichtig, dass wir immer einen Weg finden zusammen, auch für alle. Es ist der wichtigste Spagat eigentlich, Frieden zu schaffen, aufeinander zuzugehen, zu akzeptieren und tolerant zu sein.
Bist du selbst auch so ein Elternteil, wo die Kinder mal alles hinschmeißen können und einfach in die Geborgenheit zurückhuschen, wenn sie von der Schule kommen oder wo auch immer her? Ich weiß nicht, wie alt deine Kinder sind. Bietest du dasselbe Nest?
Ja, also ne, ich betreue ja schon seit langem, seit über 14 Jahren jetzt Kinder. Aber wenn es um die eigenen geht, ist das mal wieder was anderes. Ne? Also jeder Elternteil oder jede Mutti und Papa weiß das genau, was ich jetzt spreche so, eigene Kinder, das ist, ja, das ist erstmal wunderschön, aber es ist auch viel Verantwortung und auch was man gelernt hat pädagogisch, kann man manchmal gar nicht so richtig anwenden, weil es ist sein eigenes Fleisch und Blut und ich würde alles dafür geben, ja, für meine Kinder, ja, ich würde jetzt an dieser Stelle sofort sterben für sie, weil ich weiß, das ist meine Zukunft und das ist mein Leben und ich liebe sie über alles und deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Kinder immer schützen. Und auch an alle Influencer, die ihre Kinder jeden Tag so posten und zeigen, wo sie wohnen und wo sie ihren Kindergarten gehen, was sie essen, halbnackt, macht das bitte nicht. Ja, spätestens dann, wenn sie dann eine Ausbildung anfangen und der Chef googelt dann den Namen, dann ist alles im Internet. Ja, macht das bitte nicht. Und deshalb ist es wichtig, immer bewusst und nachhaltig mitzudenken, okay?
Und jetzt noch einen Hinweis auf Jungunternehmer da draußen. Mich würde interessieren, wenn du selbst jetzt ein Start-up wärst, welches wärst du? Was wäre dein Name? Was wärst du für ein Startup? Und wie würde es heißen?
Chris Böhm Foundation. Ganz einfach. Alles, was ich mache, ist meine eigene Marke. Weißt du, ich meine? Warum soll ich andere Marken zuerst präsentieren, wenn ich doch selber eine Marke sein kann?
Na, wunderbar.
Genau. Und Startup, also ich probiere immer, also guck mal, ich habe viele Leute, die es wirklich gepackt haben und auch einige Leute, die ich getrennt habe, ja, die zum Beispiel in Aktien, in Waffen investiert haben oder in die Künstliche Intelligenz, würde ich nicht machen, weil das ist einfach teuflisch, das will ich nicht, ja. Und meine Oma hat mir eins beigebracht und sie hat mich auch großgezogen und sie ist da jetzt da oben und ich vermisse sie sehr und sie sagt, Chris, hab niemals zu wenig, hab niemals zu viel, immer die Mitte und damit hast du das perfekteste Leben. Darum bin ich auch niemals habgierig oder ich probiere nicht habgierig zu sein und probiere immer wirklich das, was ich habe, auch wirklich zu schätzen und dankbar zu sein. Und wie gesagt, ja, schätzt euer Leben viel mehr, schätzt eure Dinge viel mehr, die ihr gerade habt und seid nicht auf andere neidisch und seid nicht auf andere irgendwie Missgunst, wo ihr sagt, ey, der Mann, gönnt mal richtig, ja, weil auch gerade Deutschland hat beigebracht, ja, Geiz ist geil, ja, über Geld spricht man nicht, so Bullshit, ja, man kann doch sagen, was man verdient, man kann doch transparent sein, alles, was ich einnehme, ja, auch auf TikTok zeige ich den Leuten und sage, hey, ich kaufe jetzt ein BMX-Rad und schenke das einfach mal jemandem im Kinderheim oder aus meiner Community, ja, warum nicht, ja, also das verstehe ich nicht, man kann doch viel transparenter sein und viel offener, ehrlicher und dann ist doch der Zusammenhalt auch in der Gemeinschaft viel, viel schöner, ja, insgesamt.
Mein Chris, vielen Dank, dass du deine Werte hier so offen sehr preisgibst gut. Und das ist ja auch eine Form des inneren Reichtums. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar, das streuen wir jetzt in die Welt hinaus und den Gedanken des Wow, Connect, Create und Celebrate. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Mann. Vielen Dank für dein Tun, für dein Vorbildwirken.
Merci.
Und alles Liebe.
Ja. Aber ich sehe mich so nicht so als Vorbild, weißt du, ich sehe mich so mehr so als Inspirator, als Motivator. Ich will Impulse setzen, ich bin kein Messias, weißt du? Ich will Impulse setzen und mein Impuls an euch ist, kein Aufgeben, kein Rückzug, ja? Und wenn wir uns irgendwann persönlich sehen, dann trinken wir ein schönes, klares Wasser zusammen. Peace out. Chris Böhm für euch.
Danke.
Der Gast aus 307. Hey, und hier noch diese Info für dich. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann like sie oder teile sie mit deinen Freunden. Daniel findest du übrigens auf den üblichen Social-Media-Plattformen. Sein Name dort? Entweder Daniel Stock oder Stockanotti. Danke dir. Danke dir. Und viel Spaß. Hey!